HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Pfingstsonntag wünsche ich Ihnen. Pfingsten, das ist ja nach dem, was die Bibel am Beginn der Apostelgeschichte berichtet, eine richtige Erfolgsgeschichte für die christliche Kirche. Da hält einer eine flammende und offenbar begeisternde Predigt und am Ende des Tages sagen die Menschen, jawohl, da will ich dabei sein und lassen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden so hinzugefügt, so heißt es in der Bibel, die erste Gemeinde. Pfingsten 2020, da sieht die Situation ziemlich anders aus. Da gibt es viele Christenmenschen, die sagen, nein, da will ich nicht mehr dabei sein. Und es gibt einige, die sagen, trotzdem, ich will trotzdem dabei bleiben. Eine von denen ist die Journalistin Christiane Florin, Kollegin in der Religionsredaktion beim Deutschlandfunk. Sie hat ein Buch geschrieben über dieses Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, heißt es im Untertitel. Christiane Florin ist nachher im Gespräch hier in Himmel und Erde. Und es gibt natürlich noch viele andere, die für eine veränderte katholische Kirche streiten. Für diese Reformdebatte gibt es inzwischen auch ein offizielles Forum, der sogenannte Synodale Weg. Ein zweijähriger Reformprozess zu allen wichtigen Streitfragen in der katholischen Kirche. Anfang Februar ist er mit vielen Hoffnungen und vielen Erwartungen gestartet. Und er ist jetzt durch die Corona-Pandemie auch etwas ins Straucheln geraten. Vor der nächsten Vollversammlung im September sollten eigentlich Arbeitsgruppen eine Menge Vorarbeit leisten. Ohne sich zu treffen und intensiv im Gespräch zu sein, ist das nur schwer möglich. Und im Moment ist noch nicht klar, ob die geplante zweite Station auf dem Synodalen Weg im September in Frankfurt überhaupt stattfinden kann. Aber die Debatte soll nicht erlahmen. Und so hatte in dieser Woche die Katholische Akademie in Freiburg führende Reformtheologen per Videokonferenz zu einem Studientag versammelt. Im Internet haben rund 50 Teilnehmer die Vorträge und Diskussionen verfolgt. Auch hr-Inforeporterin Theresa Rölke hat zugehört.
Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Für Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, war das ganz klar der konkrete Anlass, den Reformprozess zu forcieren, der sich Synodaler Weg nennt. 2010 wurden die ersten Missbrauchsfälle durch den Brief des Jesuitenpaters Klaus Mertes bekannt. 2018 machte die sogenannte MHG-Studie klar, wie groß das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche tatsächlich ist und dass die katholische Kirche in Deutschland in den 8 Jahren seit Bekanntwerden des Problems kaum etwas dazu getan hatte, die Vorgänge aufzuklären. Lücking-Michel sagt, die Studie hat aufgedeckt, dass die katholische Kirche bestimmte Strukturen hat, die sie in besonderer Weise anfällig machen für Missbrauch.
Die klare Ansage und Erkenntnis, wir haben es hier nicht mit einer Vielzahl von Einzeltaten zu tun, sondern es gibt eine systemische Ursache und die müssen bearbeitet werden.
Wo liegen denn diese systemischen Ursachen für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche? Und welche Schlüsse muss die Kirche daraus ziehen? Der Fundamentaltheologe Magnus Stried ist Mitglied in einer Kommission, die für die Erzdiözese Freiburg die Missbrauchsfälle aufarbeiten soll. Er hat sich Studien angeschaut, die zeigen, dass dem sexuellen Missbrauch eine Art geistlicher Missbrauch vorausgeht.
Klar ist, dass Menschen in Abhängigkeitsverhältnisse gebracht worden sind und werden durch entsprechende geistliche, spirituelle Begleitungen und aus diesen Abhängigkeiten heraus dann tatsächlich auch gewaltförmige Beziehungen entstanden sind.
Das Problem sind allerdings nicht nur einzelne Abhängigkeitsverhältnisse, die zu gewaltförmigen Beziehungen führen. Stried beobachtet ein drastisches Ausmaß an Vertuschung und auch die hat für ihn mit den Besonderheiten der katholischen Kirche zu tun.
Wenn ein Begriff in der Kirche wenig geleitet ist, dann ist es der Begriff der Macht. Es wird keine Macht angeblich ausgeübt, sondern wir sind eine Weg- oder Dienstgemeinschaft. Alle handeln nach ihren Charismen. Hier wird idealisiert, anstatt ganz nüchtern zu analysieren, dass die katholische Kirche ein System ist, wie alle anderen sozialen Systeme auch, in dem schlicht und einfach Macht gespielt wird. Es sind unklare Strukturen, es wird mit Legitimationsfiguren gearbeitet, die allesamt kritische Rückfragen nicht mehr zulassen. Da ist die Kirche von Gott gestiftet, da sind bestimmte Charismen da, bestimmte Berufungen, aber nie wird mal ganz nüchtern innerhalb dieser Kirche über die Verteilung von Macht gesprochen, wie diese organisiert wird.
Das wollen die Reformwilligen beim Synodalen Weg ändern. Sie wollen, dass Macht geteilt und anders ausgeübt wird. Kein Wunder, dass es heftig knirscht in der katholischen Kirche. Das Missbrauchsthema war zwar der Auslöser für den synodalen Weg, bei einem anderen Thema gärt der Unmut schon lange, bei der Frauenfrage. Ohne das Engagement der Frauen fände faktisch kein Gemeindeleben statt. Aber geweiht werden, Priesterin sein und die Sakramente spenden, das dürfen Frauen in der katholischen Kirche schlicht und einfach nicht. Claudia Lücking-Michel sagt, eine ganze Generation von Frauen hat die katholische Kirche auf diese Weise schon vergrault.
Ich habe jahrelang mich kirchlich engagiert, weil ich gedacht habe, ich möchte mal, dass die Generation meiner Töchter eine Kirche vorfindet, in der sie sich wohlfühlen können. Mittlerweile würde ich sagen, naja, dafür bin ich zu spät. Meine Töchter sagen mir, wir verstehen gar nicht, wie man in so einem frauenfeindlichen, homophoben Verein eigentlich noch sich engagieren kann.
Andere Teile der katholischen Kirche scheinen die Frauenfrage aber gar nicht erst debattieren zu wollen. Nach dem ursprünglichen Plan der Deutschen Bischofskonferenz hatte der synodale Weg zunächst nur drei Themenbereiche auf dem Programm. Zunächst Macht, Partizipation, Gewaltenteilung. Zweitens die Sexualmoral. Und schließlich die priesterliche Lebensform. Erst nach einiger Kritik wurden auch die Fragen zu Diensten und Ämtern von Frauen aufgenommen. Die Weihe für Frauen wird der synodale Weg allerdings kaum beschließen können. Auch wenn sich in diesem Punkt die Teilnehmer des Reformprozesses einig wären, das müsste der Papst entscheiden. Und bislang sieht es nicht danach aus, sagt Thomas Schüller, Kirchenrechtler an der Universität Münster.
Papst Franziskus rüttelt nicht am Verbot seiner Vorgänger, Frauen die Priesterweihe zu spenden.
Trotzdem, Schüller kann von Beispielen in der Kirchengeschichte berichten, in denen Frauen weitaus mehr Leitungsmacht übernehmen durften, als es heute der Fall ist. Zum Beispiel von mächtigen Äbtissinnen.
Diese Äbtissinnen haben bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Orten Pfarrer kanonisch eingesetzt, Priestern die Beichtvorkultus erteilt und vieles andere mehr. Nicht umsonst wurde zeitgeschichtlich die Äbtissin von Herford als Monstrum Westfalia bezeichnet, weil man sich in einer patriarchalen Männergesellschaft nur schwer an eine Ordensfrau gewöhnen wollte, die mit Leitungsgewalt gegenüber Männern ausgestattet war.
Solche Äbtissinnen gibt es heute nicht mehr. Die Verteilung von Macht hat sich also ganz offensichtlich verändert in den letzten 150 Jahren. Aber Unveränderlichkeit ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort. Denn ob es nun um die Frage der Frauenweihe geht oder um die Eindämmung klerikaler Macht, stets entgegnen konservative Stabilisierer, man dürfe nicht an den althergebrachten Strukturen und den Dogmen rühren. Die Wahrheit der katholischen Kirche sei ewig und ihre Lehre unveränderlich. Der Anspruch der Überzeitlichkeit gilt vielen sogar als der Markenkern der katholischen Kirche schlechthin. Johanna Rahners Zuständigkeitsbereich sind genau diese angeblich ewigen Lehrsätze. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität Tübingen. Aber die Unveränderlichkeit der Lehrsätze hält sie für Ideologie.
Ist auch die Frage sozusagen, wie stark die Geschichtlichkeit reinspielt in das, was wir glauben und wie wir glauben. Wer also heute so etwas wie ständig von ewigen Wahrheiten rumspatroniert, der treibt eigentlich sozusagen eine Ideologie der Transgeschichtlichkeit oder der Geschichtsentobenheit.
Johanna Rahner sagt, man kann ganz klar beobachten, wann die katholische Kirche beschlossen hat, so ewig wahr und unveränderlich zu sein. Im 19. Jahrhundert nämlich. Kurz zuvor hatten revolutionäre Französinnen und Franzosen bürgerliche Freiheiten eingefordert. Die Industrialisierung war gerade dabei, alle gesellschaftlichen Strukturen mit hoher Geschwindigkeit umzukrempeln. Und die katholische Kirche sah ihre Felle davon schwimmen.
Und statt offensiv und produktiv und kreativ mit diesen Herausforderungen umzugehen, macht man die Schotten dicht. Er findet also eine katholische Kirche im 19. Jahrhundert als sich gegen die modernen Strömungen, gegen diese Bewegungen, gegen all das, was sich verändert, dagegen zu stellen, der einzige Hort der ewigen Wahrheit, die unveränderlich gleich bleibt, das ist jetzt eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts.
Zentrales Datum in der Selbsterfindung der Kirche als Hort der ewigen Wahrheit ist das Erste Vatikanische Konzil, eine Versammlung von gut 700 kirchlichen Würdenträgern, die 1869 und 70 in Rom stattfand. Ein prominenter Beschluss dieses Treffens ist das Unfehlbarkeitsdogma. dass der Papst sich also nicht irren kann, wenn er als Kirchenoberhaupt zu Glaubens- oder Sittenfragen spricht. Dieser Beschluss ist für Rahner aber nur die Spitze des Eisbergs.
Das erste Vatikanum ist geprägt von einem Glaubensverständnis, wo Gott nur der Gesetzgeber ist, also der von oben herab sozusagen die Dekrete des Glaubens in Sätzen fest formuliert, zu glauben vorgibt und die Kirche, ihr Lehramt, dann sozusagen die Garantin dieser Glaubenssätze ist. Dementsprechend wird auf der anderen Seite Glauben als Gehorsam verstanden, als Unterwerfung unter den sich offenbarenden Gott und natürlich unter die Kirche, die hier als die legitime, weitergebende Instanz verstanden wird.
Mit der Unterwerfung unter die Kirche und damit auch ihre konkreten Vertreter ist man schnell wieder bei den heutigen Machtstrukturen, die laut dem Fundamentaltheologen Magnus Stried sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche befördern. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hingegen will nicht nur die Macht der Priester und Bischöfe begrenzen, seine Kritik reicht bis hoch zum Papstamt.
Wir müssen über eine neue Form der Ausübung und Struktur des Papstamtes nachdenken. Und ich glaube einfach, dass die, ja, ich sage es jetzt in der Öffentlichkeit, dass diese Fehlentscheidung im 19. Jahrhundert als verzweifelte Antwort auf den Bedeutungsverlust der katholischen Kirche, dass es hier wieder eine Einhegung braucht.
Wie wird es also weitergehen mit den immensen Spannungen innerhalb der katholischen Kirche? Wird der brodelnde Unmut, vor allem der Frauen, zu einer Beschränkung bischöflicher Macht und am Ende sogar zur Weihe von Frauen führen? Die konservativen Kritiker des synodalen Weges warnen, wer zu laut Reformen fordere, provoziere den Bruch in der katholischen Kirche. Denn zumindest den Gläubigen der nicht-westlichen Welt seien Frauen als Priesterinnen nicht zu vermitteln. Die Reformer also als Verantwortliche für eine Spaltung der Kirche? Die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Claudia Lücking-Michel, widerspricht entschieden.
Zum synodalen Weg, der Standardvorwurf, gerne auch den Frauen, Standardvorwurf. Wir provozieren den Bruch mit der Kirche, weil eine klare Ansage zum Thema Frauenordination würde eine Spaltung herbeiführen. Mir kommen die Tränen. Was wir jetzt haben, wenn in Deutschland jedes Jahr seit mindestens 2 Jahren schon über 100.000 Leute austreten, ist ein Bruch. Wir müssen nicht von dem Bruch reden, der da kommt. Wir haben ihn.
Was bleibt da für die reformwilligen Katholiken noch zu tun? Thomas Schüller hat einen Vorschlag.
Wichtig ist, im Ton anständig, in der Sache aber sehr klar, auch dem eigenen Bischof, dem eigenen Erzbischof, dem eigenen Pfarrer, denen, die eben von ihrer Weihe her eine herausgehobene Entscheidungsgewalt haben, deutlich zu sagen, wenn was nicht passt. Und zwar nicht im Sinne des Motzens, sondern des konstruktiven Kritisierens. Mit freiem Mut zu reden. Das ist ein Phänomen, was Sie immer beobachten können. Sobald dann einer mit Mütze kommt, mit Peleus, erstarren selbst die vorher die Wandelhallen, Revolutionäre und Revolutionärinnen und ja, guten Tag, Herr Bischof. Nein, es ist ein Christ wie jeder andere auch. Und deswegen mutig, freundlich im Ton, entschieden Position beziehen. Das wäre meine Aufforderung.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller bleibt hoffnungsvoll, dass in der katholischen Kirche Veränderung möglich ist. Ein pfingstlicher Aufruf im Rahmen eines Studientages der Katholischen Akademie in Freiburg, der per Videokonferenz abgehalten wurde.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist bei dieser Diskussion schon deutlich geworden, viele, vor allem Frauen, haben der katholischen Kirche längst den Rücken gekehrt. Andere bleiben drin, setzen auf Widerspruchsgeist und frischen Aufbruch. Zum Beispiel die Journalistin Christiane Florin, Kollegin aus der Religionsredaktion beim Deutschlandfunk. Nach ihrem Buch Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, hat sie kürzlich ein Buch herausgebracht unter dem Titel Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Marion Kucheni hat mit ihr darüber gesprochen.
Die Journalistin und Buchautorin Christiane Florin ist eine von denen, die in diese Kirche hineingeboren sind, geboren im rheinischen Troisdorf, aufgewachsen im ebenso rheinischen Mondorf. War das das katholische Rheinland, wie man sich das gemeinhin vorstellt?
Ja, also ich komme aus einem einfachen Milieu, aus einer Arbeiterfamilie oder eigentlich Hilfsarbeiterfamilie. Und ja, in diesen Dörfern zwischen Köln und Bonn, da gab es eigentlich entweder den Fußball oder die katholische Kirche, dazwischen eigentlich nichts. Und für die Familie, in der ich groß geworden bin, da war die katholische Kirche ganz wichtig. Also viele Frauen meiner Familie waren große Marienverehrerinnen. Meine Eltern, mein Vater, meine Mutter waren beide im Kirchenchor. Also das gehörte selbstverständlich dazu. Die haben mich mitgenommen in die Kirche. Ich habe dann immer neben der Orgel gesessen, dem Organisten zugeschaut, war ganz fasziniert, habe dann später auch selber Orgel gespielt. Also ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es auch Menschen geben könnte, die vielleicht mit dieser Kirche oder mit Gott oder mit dem Glauben so gar nichts zu tun haben. Atheisten gab es bei uns nicht. Es gab auch eigentlich kaum Protestanten. Das waren dann so die Zugezogenen, die beim Bund, bei der Bundesregierung arbeiteten. Aber so die Urmondorfer, die waren alle katholisch.
Was fanden Sie als Kind am Katholischsein besonders beeindruckend?
Es war zunächst mal einfach selbstverständlich, aber dann auch, dass ich schnell die Worte der Messe, ohne die zu verstehen, mitsprechen konnte. Dieses Ritual, das immer Gleiche, dann habe ich gerade ja schon erzählt, das mit der Orgel. Also dieses ganze Rätselhafte, auch Sinnliche, das hat mich eigentlich als Kind schon angesprochen.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das Sie dort gefunden haben, ich meine, Sie waren auch in der Jugendgruppe, also das muss schon stark gewesen sein, sonst wären Sie ja nicht dabei geblieben.
Ja, das war schon stark. Wobei das bei der Jugendgruppe natürlich schon so war, dass wir, heute würde man sagen, zu den kritischen Katholikinnen und Katholiken gezählt haben. Also gerade uns Mädchen, Jugendlichen, war ja schon klar, dass wir nicht mehr das Leben unserer Oma führen wollten und sagen, also Maria ist unser ganz großes Vorbild, das war überhaupt nicht unseres, sondern für uns war schon prägender Debatten über Gerechtigkeit, Christentum im Sinne eines politischen oder eines gesellschaftlichen Engagements und natürlich, ohne dass ich mir jetzt mit 16 vorgestellt hätte, dass ich mein Buch namens Weiberaufstand schreiben würde. Aber uns war eben auch schon klar, dass wir dieses Geschlechterverhältnis für uns und auch die Sexualmoral für uns nicht akzeptieren würden.
Damals durften Mädchen noch keine Messdiener sein. Hat Sie das geärgert?
Nein, das wollte ich eigentlich nie werden. Ich wollte auch nicht Priesterin oder sowas werden. Ich wollte gar kein Amt in der katholischen Kirche. Mir war schon klar, dass mein Beruf ein anderer sein wird. Aber es ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Also die Gemeinschaft, die Freundschaften aus dieser Jugendgruppenzeit, die halten ja noch bis heute. Also die Diskussionen, die wir geführt haben, aber auch, das nannte man eben Frühschicht, dass man morgens um 5 aufstand, was gesungen hat, was gebetet hat und dann so in den Alltag startete. Das hat mich eigentlich getragen.
Frau Florin, sind Frauen in der katholischen Kirche Menschen zweiter Klasse?
Ja, Frauen werden diskriminiert. Das klingt jetzt sehr banal, wenn ich das so sage, aber wenn ich das jetzt in katholischen Versammlungen sage, dann höre ich sehr oft, aber nein, das ist doch trotzdem Gleichberechtigung, die Würde eines Menschen hängt doch nicht von der Weihe ab. Also, liebe Frau Florin, Sie verstehen da etwas völlig falsch. Aber nüchtern betrachtet ist es natürlich eine Diskriminierung. Ja. Wenn Sie wegen Ihres Geschlechts von etwas ausgeschlossen sind, wenn Ihre Qualifikation nicht mal geprüft wird, dann ist das eine Diskriminierung.
Für die katholische Kirche scheint es 3 Arten von Frauen zu geben. Die heilige Jungfrau, die heilige Mutter und die Hure. Woher kommt dieses Frauenbild?
Oh, das hat natürlich, das glaube ich, die Sendung reicht nicht dafür, um das alles zu beschreiben. Also,
aber es ist verquer.
Es ist verquer und es ist auch deshalb ja so schwierig, weil es heute nicht mehr so offen ausgesprochen wird. Also natürlich, Maria, gerade im jüngsten Schreiben des Papstes, in diesem Amazonas-Schreiben, da wird einem Maria ja wieder als Vorbild präsentiert. Also die Bewunderung für Maria, die wird schon noch so explizit ausgesprochen. Einerseits die Bewunderung für die Mutterschaft und andererseits eben auch die für die Jungfräulichkeit. Das muss man ja auch erstmal zusammenbringen. Aber was ja in dieser Diskriminierung noch mitschwingt, ohne dass das so offen heute ausgesprochen würde, das sind ja uralte kultische Reinheitsvorstellungen. Also nicht nur die Frau als Hure, sondern auch die Frau als die Unreine, die also mit dem heiligen Kult möglichst nichts zu tun haben soll, die auf Abstand gehalten werden soll. Das wird ja heute nicht mehr in den offiziellen Dokumenten, die es da aus Rom ja noch gibt, so geschrieben, aber es ist natürlich immer noch da. Meine Bücher, die haben ja auch immer so eine etwas unterhaltende Komponente. Man muss ja auch manchmal lachen, oder ich hoffe zumindest, dass man manchmal lacht. Also es hat ja auch was Komisches. Aber wenn mir dann Priester erzählen, die noch gar nicht mal so alt sind, dass man denen gesagt hat, als sie Kapläne waren, also junge Priester, also zwischen ihnen und einer Frau muss immer ein Möbelstück stehen.
Heute, das wird heute ernsthaft noch so?
Nein, nicht mehr. Gut. Aber ich sag mal, sowas wirkt ja noch nach. Ne? Als Frau können Sie es in der katholischen Kirche nie richtig machen. Sie genügen nie den Anforderungen. Und das ist auch so ein Unterschied zu den Männern. Für Männer gibt es nicht so viele Rollen oder so viele Leitbilder. Aber für Frauen gibt es die Jungfrau oder die perfekte Mutter. Ihnen wird immer als Frau ein Platz zugewiesen. Im Platzanweiserverhalten besteht ja schon ein gewisser Machtanspruch des Klerus gegenüber der Frau.
Was hält Sie als Frau in einer solchen Kirche? Was ist in diesem Zusammenhang, habe ich mich gefragt, ihr trotzdem?
Zunächst mal war es für mich eine interessante Erfahrung, dass dieses Buch Weiberaufstand ein bisschen was ausgelöst hat. Bevor ich das schrieb, haben mir viele gesagt, ach, das ist doch eine olle Kamelle mit den Kirchen und den Frauen. Aber ich dachte, wenn du das jetzt mal in einer verständlichen und auch etwas witzigen Sprache aufschreibst, wie es so wirklich ist, wie es in der kleinsten Gemeinde auch läuft, dann kannst du vielleicht anders zur Bewusstseinsbildung beitragen, als wenn jemand ein theologisch-wissenschaftliches Buch schreibt, was nur ein bestimmtes Publikum erreicht. Und erstmal Frauen klarzumachen, worin ihre Diskriminierung besteht, das war für mich dann schon eine interessante Erfahrung, also der Zuspruch, der da kam. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Streitlust oder meine Kampfeslust, weil ich eben auch gemerkt habe, welche irrationalen Reaktionen das Thema Frau auslöst, ja, ich habe Reaktionen gekriegt, da denkt man, Frauen seien gerade erst erfunden worden oder vielleicht 1968 erfunden worden, also jedenfalls, die gibt es noch nicht so lange und die muss man wie gefährliche Wesen behandeln.
Christiane Florin, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und kritische Katholikin, was bleibt denn angesichts all dessen überhaupt noch als trotzdem?
Also mit dem Titel habe ich lange gehadert. Ich wollte eigentlich als Titel total schaden und dann hat mich aber der Verlag davon überzeugt, dass ich doch ein bisschen was Positiveres, Aufbauenderes nehmen sollte. Naja, gut, da habe ich dann da nachgegeben und also was bleibt als trotzdem? Für mich persönlich bleibt, dass die Beschäftigung mit dem Christentum, die Suche danach, was könnte da noch dahinter sein, für mich ein lebenslanges Thema bleiben wird. Das letzte Kapitel trägt den Titel, was vom Glauben übrig blieb. Wenn Sie es lesen, werden Sie feststellen, da ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Da ist eigentlich nichts von dem übrig geblieben, was Sie laut katholischer Glaubenskongregation glauben sollen. Was eigentlich übrig bleibt, sind die Werke der Barmherzigkeit. Die kann man auch anders herleiten, aber ich leite sie eben dann schon aus dem Christentum her. Also Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Tote begraben, also diese Dinge, also wo sich das Christentum im Leben zeigt. Das bleibt für mich übrig als Anspruch an mich selbst. Aber von dem, was also das Dogmatische, das institutionell Vorgegebene ist, da bleibt für mich tatsächlich wenig bis nichts übrig. Was dann noch da ist als trotzdem, ist die Hoffnung auf den Widerspruchsgeist der anderen, all derer, die mich umgeben, weil ich glaube, dass Widerspruchsgeist auch mit einer so autoritären Institution etwas macht. Im Moment ist ja schon so eine Situation, wo, glaube ich, auch die Bischöfe, Kardinäle spüren, zumindest hier in Deutschland, dass ihnen so ein bisschen von, ja, die Fälle wegschwimmen, aber auch so, also ich weiß nicht, ob die Macht haben, weil sie das Amt haben, ob die diese Macht noch genießen können. Mit einem handverlesenen Volk, das ihnen nur noch zustimmt. Ich weiß nicht, ob das ist, was sie sich unter Kirche vorstellen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass man denen auch so etwas, dieses Machtverständnis, entweder durch offenen Widerspruch oder eben dadurch, dass ich mich dieser Macht entziehe, so etwas vergällen kann, dass man eben klar macht, Leute, darauf kommt es doch nur wirklich nicht an, auf diese Machtausübung, auf die sich jetzt manche eben zurückziehen wollen, indem sie eben sagen, entweder man stimmt uns zu oder die können auch gehen.
Aber das ist ja wirklich, das ist schon ein irrer Zwiespalt, in dem man sich befindet, diese riesige Enttäuschung und natürlich auch die Seele, auch die Glaubensseele, die eine Heimat haben möchte. Ja, das sind die Pole, zwischen denen sich das bewegt. Wann ist für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie doch gehen werden?
Also ich sag mal, das Katholische oder eine Freundin von mir, die aus der Kirche ausgetreten ist schon lange, die sagt, du kriegst halt das Mädchen aus der Kirche, aber du kriegst ja nicht die Kirche aus dem Mädchen. Das ist auch schon so. Ich bekomme ja jetzt auch schon viel Rückmeldung, ganz persönliche Rückmeldungen, lange Briefe von Menschen, die mir schreiben, gehen Sie doch endlich mal raus, ich habe diesen Schritt auch gemacht. Dann schreibe ich zurück, naja, warum lesen Sie denn so ein Buch? Warum schreiben Sie denn, wenn es Sie nicht noch immer weiter beschäftigt? Also ich glaube, dass wenn einen das so geprägt hat, das lässt einen nicht so richtig los. Auch wenn man intellektuell längst ganz, ganz woanders ist. Für mich ist der Punkt vielleicht erst dann erreicht, wenn ich so gar keine Resonanz mehr hätte. Wenn ich niemanden mehr finden würde aus der Kirche, mit dem ich sprechen könnte. Mit dem ich wirklich gewinnbringende Gespräche führen könnte. Wenn ich das Gefühl hätte, so jetzt bist du ganz allein.
Marion Kucheni sprach mit der Journalistin und Buchautorin Christiane Florin über ihr Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und das war Himmel und Erde in HR Info am Pfingstsonntag. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Morgen gibt's eine weitere Pfingstausgabe von Himmel und Erde, dann im Gespräch mit dem Hotelunternehmer Bodo Janssen. Der sagt, Ziel seines Unternehmens sei es, Menschen zu stärken. Und diese Unternehmenskultur hat er bei den Benediktinern gelernt. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Genießen Sie den Pfingstsonntag.